wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Heute begrüßen wir Professor Dr. Volker Römermann bei uns zum Podcast, wenn eigentlich nichts mehr geht. Herr Römermann ist in erster Linie Rechtsanwalt. Er ist in zweiter Linie oder vielleicht auch gleichwertig Honorarprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin. Und er ist Gründer und Vorstand von Römermann Rechtsanwälte AG in Hannover. Zu der Rechtsform komme ich später noch einmal. Und damit alle bemerken, wie breit Volker Römermann aufgestellt ist, er ist Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, er ist Fachanwalt für Insolvenzrecht und er ist auch Fachanwalt für Arbeitsrecht. Und zudem, jedenfalls so mein Eindruck, ist er sehr international aufgestellt. Und zwar nicht nur seit seiner Ausbildung, das Studium war schon breit aufgestellt, was auch die Studienorte anbelangte im In- und Ausland, sondern auch heute ist er sehr international unterwegs. Wenn ich versuche, Volker Römermann zu erreichen, heißt es nicht selten, er ist gerade mit dem Ministerpräsidenten auf Delegationsreise in Kanada oder in Südamerika. Mein Eindruck, lieber Volker, ist, dass das Berufsrecht doch so eines der ersten Schwerpunkte war, mit denen du dich beschäftigt hast und auch in denen du sehr intensiv auch selbst gestritten hast. Und legendär ist ja das Verfahren um die Zulassung als BGH-Anwalt, wo du ja aus meiner Sicht durchaus zu Recht die Position eingenommen hast, das ist eigentlich ein unzulässiger Closed Shop. Siehst du das heute auch noch so? Hat sich da was verändert? Wie hat sich das Verfahren ausgewirkt? Hat es irgendwelche Wirkungen gehabt?
Das damalige Verfahren hat ja eine ganze Diskussion ausgelöst tatsächlich und auch einige Diskussionen in Kammern. Wie das Verfahren sich entwickelt hat, das sage ich euch gerne in ein paar Monaten, weil es läuft gerade wieder ein Bewerbungsverfahren und ich bin Teil dieses Verfahrens. Und so haben wir also die Möglichkeit, da nochmal zu schauen, ob sich etwas verändert hat und wenn ja, in welche Richtung.
Was ja auch sehr spannend ist, du bist ja ein Tausendsasser und hast ja in der Vergangenheit auch das Berufsrecht zum Teil immer bis auf die Grenzen ausgereizt, dass ihr bei der Römermann Rechtsanwaltsgesellschaft als AG organisiert seid. Willst du da vielleicht nochmal ein bisschen was zu erzählen? Was war da so dein Triggerpunkt? Warum sollte es die AG sein oder was sind die Vorteile? Und nach meiner Kenntnis, und das ist aber auch eine Frage, ist das eigentlich die einzige AG, die wir haben? Rechtsanwalts AG?
Also, die erste Frage ist ja ganz simpel zu beantworten, weil es die beste Rechtsform ist, ne? Für Rechtsanwälte. Das ist ja fast alternativlos, möchte man sagen. Wenn du überlegst, wie schwierig es ist, Sozietäten zu bilden, und wenn du, wie ich mache das jetzt fast 28 Jahre und in der Tat habe so einen Schwerpunkt im anwaltlichen Berufsrecht, und da hat man die ganze Zeit mit Sozietätsauseinandersetzungen zu tun, ne? Wir arbeiten so eng aufeinander, miteinander, als Anwälte, Steuerberater manchmal so ähnlich und Wirtschaftsprüfer, dass wir natürlich und dann als Primadonnen oft, also alle Anwesenden immer ausgenommen, dass wir natürlich ein enormes Streitpotenzial haben und das lebt man in vielen Sozietäten aus. Und wenn du das siehst, dann sagst du dir, ich möchte eigentlich eine Rechtsform haben, die möglichst stabil ist, die also unabhängig ist davon, ob der Partner XY gerade die Blumenvase in der dritten Etage anschaffen möchte oder ob die Farbe in der vierten Etage, ob das neu gestrichen werden soll und was sonst noch alles für lustige Streitigkeiten ausbrechen können in Sozietäten, da möchte ich eine Rechtsform haben, so ist eine Ausgangsüberlegung, die stabil ist, die also letztlich ermöglicht, ein Unternehmen zu führen als Vorstand, auch wenn in Einzelfragen Uneinigkeit besteht, auch wenn es vielleicht mal heftigen Streit geben sollte, das habe ich glücklicherweise noch nicht erlebt, aber es ist ja denkbar. Und da finde ich es gut, eine Rechtsform zu haben, wo du nicht ein großes Waffenarsenal für jeden Gesellschafter bereithältst, so wie in der GWR, auch in der GmbH. Da kann jemand die ganze Zeit Gesellschafterversammlungen einberufen lassen, der kann Tagesordnungspunkte aufrufen, der kann Anfechtungen machen, der kann Einsicht bis in deinen letzten Beleg der Taxifahrt nehmen und das hinterfragen. Und da hast du in der AG eine Rechtsform, die von solchen alltäglichen Kleinststreitigkeiten, die ja leicht eskalieren können, die Sozietäten geradezu paralysieren können, die einen davon etwas freier macht. So, das ist die Überlegung der Stabilität. Viele sagen, das finden wir blöd. Eigentlich ist das Dasein des Freiberuflers gerade das, dass ich die Farbe der Mülltonne in der vierten Etage mitbestimmen darf. Das gibt es. Es gibt Leute, die sagen, das ist ja dann schwierig. Ich möchte eben also ein hohes Maß an Mitwirkung zu jeder Fragestellung der Sozietät haben. Das ist aber eine Frage deiner persönlichen Gewichtung. Ne? Wie wichtig ist es, dass jeder Einzelne sozusagen in jeder Frage mitwirken kann, bis hin zur Selbstverwirklichung, oder wie viel Priorität räumst du dem Unternehmen als solchen ein? Ich habe die AG nicht zuletzt deswegen gewählt, weil das die einzige Möglichkeit ist, gefahrlos im Grunde Leute zu beteiligen. Das ist ein ganz simples Mitarbeiterbeteiligungsmodell, was zulässig wird durch diese Rechtsform, was möglich wird durch diese Rechtsform. Und das hat mich, wie du so schön gesagt hast, lieber Markus, hat mich getriggert, nämlich diese Vorteile sozusagen zu vereinen. Es gibt in Deutschland vielleicht ein Dutzend oder 15 AGs. Es gibt auch Wirtschaftskanzleien als AGs. Es gibt ein paar unterschiedliche. So, das ist so die Größenordnung. Aber wenn du dir vorstellst, dass alle anderen Gesellschaftsformen ja, wenn Streitigkeiten eintreten, in ihrem Bestand oft gefährdet, vielleicht sogar vernichtet werden, dann fragt man sich natürlich, warum es nicht mehr AGs gibt. Ich weiß ja nicht, warum ihr keine AG seid zum Beispiel.
Ja, vielleicht zunächst einmal teilen wir natürlich die Erfahrung, dass Sozietäten sich an Kleinigkeiten zerstreiten. Es sind selten die strategischen Fragen, es sind selten die grundsätzlichen Fragen, sondern was wirklich sensible Themen sind, sind betriebliche Pkw, wer ist wohin hingefahren, wer hat welchen Leasingvertrag. Das sind tatsächlich, so wie wir es in den Gesellschafterstreitigkeiten erlebt haben, der Markus und ich, die Themen, die dann zum Streit führen und wo sich gerade, du hast von Dieven gesprochen, aber wo sich eitle Freiberufler dann tatsächlich austoben und in der Tat bis zur Paralysierung des ganzen Unternehmens. Gibt es bei der Rechtsform der AG mehr Aufwand? Ist das so im täglichen Anwaltsleben, dass vielleicht die Hemmschwelle dafür, dass es insgesamt so wenige AGs gibt, warum wir noch keine AG sind? Bei uns hat es noch keine substanziellen Streitigkeiten, auch nicht über Kleinigkeiten gegeben, sodass wir bislang nicht ansatzweise die Notwendigkeit gesehen haben, diesen Schritt zu tun. Wenn man aus der Sicht der Mehrheitsgesellschafter denkt, ist die AG natürlich die angesagte Rechtsform. Ja. Aber gibt es in der Praxis im täglichen Handling, das ist, glaube ich, so das Vorurteil, was viele haben, Schwierigkeiten, mehr Aufwand bei der AG?
Ja, ist eine ganz wichtige Fragestellung, die du aufwirfst. Und in der Tat, du hast es selbst gesagt, aus meiner Sicht ein reines Vorurteil, denn ich sehe überhaupt nicht, wie das im Alltag zu größerem Aufwand führt. Wir müssen bilanzieren, gut, das machen andere auch, und wir sollten eine vernünftige Buchhaltung haben, das haben andere auch. Und was einen unterscheidet natürlich, ist ein Aufsichtsrat. Da sagen manche, oh Gott, dann muss ich mich da entblößen vor 3 Leuten, aber ich sage zu denen, also die werden dir ja nicht aufoktroyiert, sondern diese 3, im Zweifel sind es 3 Leute, die kannst du dir ja selbst aussuchen, und du nimmst ja nicht deinen ärgsten Marktbegleiter, sondern du nimmst ja jemanden, der dir wohlwollend gegenübersteht. Und das heißt, ich treffe mich mit denen, das steht jetzt auch demnächst wieder an, und dann ist das für mich eine wunderbare Gelegenheit, einmal zu reflektieren. Das machst du ja sonst im Alltag nicht, jedenfalls ich habe es bis dahin nicht gemacht. Und jage meinen Fristen hinterher. Und das ist die Möglichkeit, einmal drüber nachzudenken, wo stehen wir eigentlich als Unternehmen? Was haben wir erreicht? Was haben wir nicht erreicht? Was haben wir geschafft? Was haben wir nicht geschafft? So. Und dann sind das 3 wohlwollende Menschen, die hören sich das geduldig an, stellen kluge Fragen dazu. Im besten Fall haben sie Hinweise, Tipps, irgendwas, was mich weiterbringt. Aber schon die Vorbereitung darauf ist ja eigentlich mit einem großen Lernprozess verbunden. Also Aufsichtsrat, das sehe ich nicht als negativ an. Auch die Kosten haben uns bislang nicht in die Insolvenz gebracht. Und sonst die Veröffentlichung, die Publizität, na gut. Also da gibt es dann Leute, die sagen, das ist ja furchtbar. da muss man irgendwas publik machen, ja, dann ist das so. Also da kriege ich immer mal Beileidsbekundende Schreiben von Leuten, aber nein, in Wirklichkeit beachtet das ja gar keiner. Also ich habe noch nie irgendeine Reaktion auf diese Publizität erlebt. Vielleicht, weil ich da auch am Randbereich des Geschehens nur bin, aber vielleicht wäre es bei anderen Sozietäten stärker im Fokus. Also bei mir hat sich noch nie jemand dafür interessiert und von daher billige ich dem auch keine Bedeutung zu, ehrlich gesagt.
Wenn ich da kurz eine Anekdote hinterher schieben darf, mein Sohn Paul, der ist jetzt 6 Jahre alt, der hat sich bis heute nicht darüber eingekriegt, dass ich ihm erklären will, dass wir hier in der Kanzlei weit mehr als 10 Chefs sind. Das verdeutlicht eigentlich, dass das Konzept der klassischen Sozietät oder Partnerschaft, Volks- oder Betriebswirtschaft eher das Kuriosum ist, als sozusagen eine vorstandszentrierte Führung, die eher über die Aktiengesellschaft umgesetzt wird. Einer der Gründe, warum wir, aber das ist ja auch eine sehr persönliche Entscheidung, an dem Konzept der Partnerschaft bislang festhalten, ist, dass sozusagen hier dann noch in einer ganz anderen Tiefe eine Mehrzahl an Personen an eine unternehmerische Entwicklung herangeführt werden und auch zu einer Persönlichkeitsentwicklung aufgebaut werden. Sei es eben, dass man sich Gedanken macht, welche Gebiete man besetzt, wie man Umsatz und Gewinn generieren will, wie man sich auch im Marketing positioniert. Und das sind eben, also ich möchte gar nicht sagen, also die Aktiengesellschaft, alles, was du sagst, Volker, ist zu 100% richtig. Und wir würden unsere Mandanten ja auch genau mit den Vorteilen über die Aktiengesellschaft aufklären. Aber sozusagen unser Konzept der Partnerschaft hat bisher noch nicht so gelitten, dass wir davon abweichen wollen.
Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt natürlich. Meine persönliche Beobachtung dazu, und ich habe ja durch die berufsrechtliche Beratung mit, ich weiß nicht, wie vielen Hunderten von Sozietäten zu tun gehabt, ist die, dass das unternehmerische Denken nicht zwangsläufig mit einer formalen Partnerstellung verbunden ist und umgekehrt, dass in dem Moment, wo du Leuten eine Visitenkarte gibst und da steht drauf Partner und die sind jetzt Partner, das führt auch nicht unbedingt zu einer unternehmerischen Denke. Also will sagen, das ist tendenziell richtig, was du sagst und auch gut nachvollziehbar. Und trotzdem ist es vielleicht nicht zwingend, daraus die Rechtsform einer Partnerschaft abzuleiten.
Ich will nochmal darauf zurückkommen. Ich habe ja eben keinen großen Erfolg gelandet, was den Closed Shop beim BGH anbelangt, weil ich natürlich auch nicht wusste, dass da aktuell ein Verfahren läuft. Ich will es nochmal mit dem Closed Shop bei den Insolvenzverwaltern versuchen. Die Insolvenzverwalterbestellung, ist das zeitgemäß? Ist das ein Potpourri von vielen Interessen, die da aufeinanderstoßen, bis hin, dass möglicherweise auch Bestechungsgelder fließen in Einzelfällen? Ist das ein faires Verfahren oder sollte man das grundsätzlich ändern?
Ich habe vor über 20 Jahren angefangen, dafür zu plädieren, dieses System ganz grundlegend zu verändern. Und das Bundesverfassungsgericht hat 2004 unter Renate Jägers Führung in diesem Teil tatsächlich das bisherige System in Frage gestellt und eine Neuausrichtung im Grunde gefordert. Seitdem diskutieren wir vehement über diese mögliche Neuausrichtung. Also, wie ist es im Moment? Das Gesetz sagt nur, dass eine natürliche, geeignete Person zum Insolvenzverwalter zu bestellen sei. Eine natürliche Person, da wissen wir jedenfalls, was das ist, nämlich eine Person aus Fleisch und Blut. Aber warum die Person natürlich sein soll, hat sich mir bis heute nicht erschlossen. Denn letztlich bei größeren Insolvenzen macht das sowieso nie jemand alleine. Sondern du hast ja auch da immer Sozietäten. Also bei größeren Verfahren zwangsläufig, geht ja gar nicht anders. Du hast also immer Teams. Warum wird jetzt Max Meyer bestellt? Ne? Warum wird nicht die So-und-So-Gesellschaft bestellt? Das ist mir völlig schleierhaft und auch aus meiner Sicht ein Stück weit Realitätsverleugnung, dass das so ist. Aber der Gesetzgeber hat es so geregelt, das ist einfach so. Und geeignete Person, keiner weiß, was das ist. Es ist noch nie gelungen, Kriterien zu definieren. Also ich habe selbst auch Versuche unternommen, habe Vorträge gehalten, habe Listen aufgestellt und so weiter. Wie kannst du die Qualität von Insolvenzverwaltern messen? Aber ehrlich gesagt stellt sich ja die Frage, wer ist daran überhaupt interessiert? Das könnten wir jetzt lange diskutieren. Wer ist überhaupt an so einer objektiven Qualitätsmessung interessiert in Deutschland. Jedenfalls ist der Drang nicht so groß, offenbar, das zu formalisieren. Und der Gesetzgeber hat es 20 Jahre lang nicht gemacht und hat auch keine Kriterien gefunden und keine definiert. Und jetzt im Moment, während wir miteinander sprechen, gibt es Menschen im Bundesjustizministerium, die überlegen, ein neues Gesetz zu machen, das eine Insolvenzverwalterkammer einführen soll, also eine neue Berufskammer. Das haben wir ja schon lange gebraucht. Endlich mal wieder so eine Kammer. Und in diesem Zuge wird auch das System des Zuganges zum Beruf und des Zuganges zum Verfahren wieder neu gestellt. Und da wird natürlich neu die Frage aufgeworfen, wollen wir Qualität? Und wenn ja, wie misst du die? Ich glaube, dass man vieles an Qualität tatsächlich messen könnte, wenn man es wollte. Aber in der Praxis ist es im Moment so, das Gericht sagt, Beschluss, Max Meyer wird zum Insolvenzverwalter bestellt, Punkt. So, da gibt es kein Wort der Begründung. Du weißt überhaupt nicht, warum der nicht. Die Gerichte sind zum Teil empfänglich, wenn du als Parteivertreter hingehst und sagst, ich empfehle für dieses Verfahren Max Meyer, der ist sanierungsorientiert und der hat in dieser Branche, der, keine Ahnung, Windkraftenergieanlagen schon viel gemacht und so weiter. Ist das nicht eine tolle Idee? Dann gibt es Gerichte, die sind empfänglich dafür. Dann gibt es Gerichte, die lehnen den garantiert ab. Und dann gibt es Gerichte, da weißt du nicht, welcher Richter gerade zuständig ist, der lehnt es ab. Der nimmt den. Also es ist völlig unterschiedlich, objektiv willkürlich und das ist kein gesundes System. Ja, aber die Diskussion ist ermüdend und ich weiß nicht, auf wie vielen Foren ich schon gesessen habe und wie oft wir diskutiert haben, ohne Ergebnis. Und deswegen ist die Frage, ob der Gesetzgeber jetzt in der Endphase der Legislaturperiode, muss man ja auch sagen, die nähert sich ja mit großen Schritten, ob der da noch die Kraft aufbringt, den großen Wurf zu machen und ob die Verbände, die es vielfältig gibt und die Interessen, die es vielfältig gibt, da gibt es viel Geld zu verteilen in diesem Markt, ob die dann einverstanden sind, ob die es wieder zerschießen, ob es in der Praxis umgesetzt wird oder totes Blatt Papier bleibt, auch das müssen wir abwarten.
Jetzt bist du ja sehr international unterwegs. Gibt es im Ausland ein besseres System?
Es gibt sehr viele unterschiedliche Systeme. Es gibt Systeme, die sind viel, da wurde viel stärker Einfluss nehmen kannst auf die Bestellung des Insolvenzverwalters und das Gericht ist insoweit viel schwächer, so könnte man es empfinden, oder orientiert sich jedenfalls viel stärker an Wünschen der Beteiligten. Bis hin zu Georgien, wo ich über mehrere Jahre mitberaten durfte bei der Einführung eines neuen Insolvenzgesetzes. Die hatten nämlich zeitweise keins. Und da ist es der Computer, der aussucht. Also der Computer sucht den Insolvenzverwalter aus. Das finde ich eigentlich sehr schick. Allerdings liegt es dann natürlich an der Programmierung des Computers. Also per KI könntest du ja objektiv, und das würde auch allen Gefahren, die du vorhin angedeutet hast, entgegenwirken, könntest du ja objektiv eine geeignete Person auswählen lassen. Der Computer wäre auch in der Lage, aus den, weiß ich, wie viele Berufsträger es jetzt in Deutschland gibt, vielleicht 1500 oder so, Größenordnung, Insolvenzverwalter, der einzelne Richter kann die nicht überblicken, völlig ausgeschlossen. Der Computer könnte es, ne? Man könnte jetzt 1500 Lebensläufe und so weiter in die Software einspeisen und dann kriegst du den Fall der Meyer Import Export GmbH und der Computer würde sagen, das ist ein Fall für Max Meyer. So, und das wäre doch ganz schick. Ich persönlich wäre ein Fan der Auswahl für Positionen, der häufigeren, so will ich vielleicht sagen, Auswahl von Positionen, die von Besetzungsvorschlägen durch die KI als bislang, weil die KI einfach aus meiner Sicht deutlich unbestechlicher ist. Also das muss nicht unbedingt pekuniär sein, sondern ich will sagen, unbefangener ist vielleicht. Und Leistungskriterien kannst du, wenn du willst, durchaus finden. Du kannst da, du kannst von Zeugnis über akademische Leistung oder auch Erfolge in Verfahren, also du kannst da eine Menge objektivieren an Leistungskriterien. Es macht nur praktisch keinen.
Ja. Lieber Volker, wir laden ja in unserem Podcast die Gäste auch immer ein, ein Fundstück der Woche mitzubringen. Deshalb direkt mal die Frage an dich. Hast du uns etwas mitgebracht?
Aber sicher.
Kommen wir doch zum Fundstück der Woche.
Ich habe euch mitgebracht die Schlussanträge des Generalanwalts vom 4. Juli 2024 in der Sache der Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft MBH gegen die Rechtsanwaltskammer München. Und das ist ein Verfahren, das beim Europäischen Gerichtshof anhängig ist, wo demnächst die Entscheidung zu erwarten ist. Und daraus könnte eine Menge für uns alle und für den Rechtsmarkt schlechthin folgen. Deswegen fand ich dieses kleine, unscheinbare Blättchen Papier interessant.
Ja, willst du vielleicht kurz skizzieren, was war die Ausgangslage und vielleicht auch eine kurze Prognose, denn alsbald steht die Entscheidung an. Was könnte rauskommen, wenn wir in die Glaskugel gucken? Und dann können wir gerne auch darüber diskutieren, was das für eine Auswirkung für uns haben könnte. Ähnliche wirtschaftliche Bedingungen haben wir ja beispielsweise im Bereich des MVZ-Bereichs bei den Ärzten und Zahnärzten, wo ja sozusagen über Klinikbeteiligungen schon eine Investorenbeteiligung an Freiberuflern ermöglicht wird.
Ja, genau. Die Ausgangslage ist die, dass im Bereich der freien Berufe bei Anwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und anderen die Möglichkeit, sich mit anderen Personen als diesen Berufsträgern zusammenzuschließen, traditionell sehr begrenzt ist. Anwälte durften sich früher nur mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Patentanwälten, im Grunde fertig, und den dazugehörigen Berufen, weil ich da Buchprüfer, Steuerbevollmächtigter, Mitglieder der Rechtsanwaltskammern zusammenschließen, und das war's. Und dann kam ein Verfahren zum Bundesverfassungsgericht, wo die Frage aufgeworfen wurde, warum darf ich mich nicht mit einer Ärztin zusammenschließen in einem konkreten Fall? Und die herrschende Meinung hatte bis dahin immer argumentiert, naja, ist ja total gefährlich, wenn sich Anwälte mit anderen zusammenschließen, ist das eine Gefahr für die Verschwiegenheit und so weiter. Und bei der Ärztin kannst du das aber nicht argumentieren, weil die Ärzte sind genauso verschwiegen wie Anwälte. Also die Argumente, die die herrschende Meinung, ganz herrschende Meinung, muss man sagen, bis dahin gebracht hatte, erwiesen sich unter dem kritischen Auge des Bundesverfassungsgerichts zu guten Teilen als nicht haltbar. Daraufhin hat der Gesetzgeber zur Feder gegriffen und hat die Möglichkeiten, sich zusammenzuschließen mit anderen Berufen, erweitert, aber nicht unendlich erweitert, sondern erweitert auf Angehörige freier Berufe. Was aber Angehörige freier Berufe genau sind, das ist im Einzelfall extrem schwer nachvollziehbar. Das war die Ausgangslage, und dann kam Daniel Halmer, der hat eine UG gegründet, eine Rechtsanwalts-UG mit 100 Euro Stammkapital, und davon hat er 51 Euro abgetreten an einen Geschäftspartner in Wien. Warum ist es wichtig, dass der in Wien sitzt? Weil dadurch wird es ein grenzüberschreitender Fall, Deutschland und Österreich. Und 51% hat er abgetreten. Auf einmal also war der Anwalt nicht mehr Herr im eigenen Hause, sondern von einem schlichten Gewerbetreibenden, der war kein Anwalt und kein Steuerberater und nix, von einem schlichten Gewerbetreibenden sozusagen dominiert. Ich versuche jetzt mal auf der Perspektive der konservativen Sichtweise hier zu argumentieren. Und das wurde ins Handelsregister eingetragen. Daraufhin entzieht die Anwaltskammer München dieser Gesellschaft die Anwaltszulassung. Die Gesellschaft geht dagegen vor zum Anwaltsgerichtshof München, und der macht etwas ganz Erstaunliches. Am 20. April 2023 fasst er den Beschluss, diese Sache dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen. Der Anwaltsgerichtshof sagt nämlich, wir haben große Zweifel, ob das deutsche Verbot der Beteiligung von solchen Investoren einem nachvollziehbaren Zwang folgt, also ob das überhaupt zu rechtfertigen ist. Und wenn es nicht zu rechtfertigen wäre, wäre es ja ein Eingriff in die europäische Dienstleistungsfreiheit, Niederlassungsfreiheit, Kapitalverkehrsfreiheit. Also da darf es ja zwischen den europäischen Ländern Geschäfte machen. Und wenn es Verbote gibt, die diese Geschäfte verhindern, dann muss man das europarechtlich prüfen. Sind diese Verbote eigentlich europarechtlich haltbar? Und der Anwaltsgerichtshof sagt, da haben wir echt Zweifel, und legt es dem Europäischen Gerichtshof vor. Die hatten eine mündliche Verhandlung und auf diese mündliche Verhandlung gibt es dann Schlussanträge des Generalanwalts und dann kommt die Entscheidung. Oft, in der Regel vielleicht sogar, ja, orientiert sich der EuGH an diesen Schlussanträgen. Und diese Schlussanträge werden deswegen stehen sehr im Fokus der Betrachtung. Die Entscheidung haben wir ja noch nicht, wir haben nur die Schlussanträge. Und in diesen Schlussanträgen geht der Generalanwalt aus meiner Sicht sehr liberal zur Sache und aus meiner Sicht sehr berechtigt auch. Er führt die deutsche Regelung auf den Prüfstand und sagt, wie ist denn das eigentlich zu rechtfertigen, dass jetzt bestimmte Berufe und auch diese freien Berufe, die am Schluss niemand so hundertprozentig definieren kann, dass die erlaubte Partner von Anwälten sind, auch in beliebiger Prozentkategorie übrigens, und andere, die im Grunde so ähnlich sind, aber nicht zu den freien Berufen zählen oder auch nur reine Gewerbetreibende sind, die werden ausgeschlossen. Wie ist das zu rechtfertigen? Warum eigentlich muss ich in einer Anwaltskanzlei aktiv sein? So steht es im Gesetz. Ich muss meinen Beruf aktiv ausüben in dieser Sozietät. Aber was heißt eigentlich aktiv? Wenn der Seniorpartner einmal im Monat kommt, öffnet die Kasse, nimmt 50 Euro raus, geht dann zum Golfplatz, um zu akquirieren, hat nur die letzten 10 Jahre nicht mehr geklappt. Ist das eine Aktivität oder nicht? Und der Generalanwalt fragt, ist das hier eine kohärente Regelung? Nein, er sagt nein, das ist nicht kohärent. Und dies mit dieser Aktivität, sagt er, das weiß ja auch keiner, was das eigentlich ist. Niemand kann das bestimmen. Und deswegen empfiehlt der Generalanwalt dem Europäischen Gerichtshof, diese deutschen Vorschriften insgesamt als inkohärent anzusehen. Und das wäre ein Verstoß gegen das Europarecht, wenn das jetzt kommt. Und wie weit dann der EuGH geht, ist natürlich nicht seriös vorherzusehen. Aber sozusagen im Extremfall würde der EuGH diese deutsche Regelung, wonach ich eingeschränkt bin in der Möglichkeit meiner Partnerwahl auf bestimmte Berufe, würde das kippen. Und es bedeutet, da sind dann Investoren und die sagen, wow, Schneck mag Schwedhelm, das ist ja ein Wahnsinn, was die für ein Unternehmen da hingebaut haben. Ich gebe dir 10 Millionen, sagt so ein Investor, schalte mal abends vor der Tagesschau noch Werbung oder mach irgendwas, kauf noch ein zusätzliches Buch, aber ich glaube, ihr habt schon alle, oder mach noch irgendwas, vielleicht für euch auch gar nicht so relevant wie für andere Kanzleien. Andere Kanzleien, die haben eben nur 2 Bücher und die haben noch nie eine Werbung geschaltet und die leisten Arbeit im Familienrecht. Und dann kommt ein Investor und sagt, eure Arbeit will ich jetzt mal ausrollen auf Deutschland. Ich will jetzt mal die größte Kanzlei in Deutschland werden. Die größte Kanzlei in Deutschland kannst du nur werden mit Kapital. Kapital gibt es ohne Ende. Und im Rechtsberatungsmarkt kann man auch durchaus Gewinne erwarten, wenn man das sinnvoll investiert. Und wenn dann Investoren kommen, würden wir uns alle professionalisieren. Also da, wo wir als Freiberufler oft ja dilettieren im Bereich Management etwa, da kommt so ein Investor, der sagt, lieber Volker, ich gebe dir 5 Millionen, aber deine Struktur muss mal professionell aufgestellt werden, nicht so ein komischer Haufen von Individuen, die da rumlaufen. Und ich glaube, das wird uns allen helfen. Das wird uns helfen, unsere Management-Skills deutlich zu verbessern oder diesen Management-Teil abzugeben an Leute, die es deutlich besser können als ich zum Beispiel, was ein leichtes ist. Wir werden serviceorientierter sein, wir werden mandantenorientierter sein, wir werden schneller werden. Ich glaube, es gibt eine ganze Vielzahl von Verbesserungen, die möglich ist in der Masse der Anwaltskanzleien. Und ich glaube, wenn Investoren zugelassen werden, wird das der Qualität und der Mandantenorientierung und der Professionalisierung von Anwaltskanzleien extrem gut tun. Und da haben viele Leute davor Angst, insbesondere manche Kammern, die haben Angst, die sagen, oh, da kommen dann Gewerbetreibende und das ist ja mit großen Gefahren verbunden und dann werden wir keine freiberuflichen Organe der Rechtspflege und so weiter. Aber aus meiner persönlichen Sicht, und ich diskutiere auch solche Fragen seit vielen, vielen Jahren, begegnest du oft von konservativer Seite Formeln, die da kommen. Ich muss unabhängig sein und so. Und dann fragst du, was bedeutet eigentlich Unabhängigkeit für dich konkret? Was ist denn konkret die Unabhängigkeit? Und ehrlich gesagt, da könnten wir jetzt allein über das Thema Unabhängigkeit noch 3 Stunden weitersprechen. Wenn du kritisch hinterfragst, wenn du nachfragst, wenn du Phrasen hinterfragst, wenn du Schlagworte hinterfragst, da kommt oft nicht mehr viel. Also ich glaube, es wird eine Liberalisierung der Beteiligungsmöglichkeiten an Anwaltskanzleien geben. Ich glaube, dass der EuGH also tendenziell zugunsten von Daniel Halmer urteilen wird. Ich glaube, dass das eine große Entwicklung im Markt auslösen wird. Und ich glaube, dass das dem Markt und unseren Mandanten, für die wir das tun, am Schluss unglaublich gut tun wird.
Vielleicht 2 Aspekte. Einmal, natürlich wird da sehr viel mit Phrasen gearbeitet. Du hast eben die Verschwiegenheitspflicht erwähnt. Ja, die Verschwiegenheitspflicht wird von den meisten Anwaltskanzleien, insbesondere von den größeren, ja sowieso ausgehöhlt. Wir finden ja bei diversen Publikationen und Preisverleihungen werden ja Mandanten und Mandantinnen ungehemmt genannt. Das sind sicherlich in Teilen Phrasen. Also wir vertreten immer noch die Auffassung, die Verschwiegenheitspflicht ist für uns ein Privileg und keine Pflicht. Aber was ich glaube, schon machen zu müssen, dann als Gesetzgeber, all die Vorteile, die du genannt hast, gerade in der unternehmerischen Ausrichtung, in der Dienstleistungsmentalität, vielleicht auch in der Qualität der Beratung, die Weisungsfreiheit im Mandat, die würde ich immer gesichert wissen wollen. Bei uns herrscht das Prinzip, jeder kann jeden Tag jedes Mandat niederlegen und muss sich dafür nicht rechtfertigen. Wenn ich einen Investor im Nacken habe, muss ich mich vielleicht dafür rechtfertigen. Das wäre etwas, was ich nicht würde tun wollen. Die Weisungsfreiheit im Mandat, unabhängig vom Gesellschafterkreis, darauf würde ich immer bestehen.
Wobei, wenn ich kurz auch noch dazwischen springen darf, du weißt ja, ich bin ja auch so schwer aktiv dabei, MVZs an Kliniken und Investoren zu verkaufen. Also wir haben ja in den letzten 4 Jahren bestimmt knapp 30 verkauft. Und ich bin, Volker, bei ganz viel bei dir, dass man keine Phrasen klopfen sollte, keine grundsätzliche Angst haben sollte, sondern es konkret machen muss. Und für mich heißt, also es ist sehr profan und konkret, sich mit Ärzten oder Zahnärzten, die eben die Mehrheit an ihrer MVZ GmbH in der Klinik verkauft haben, nach 3 oder 4 Jahren nochmal zusammenzusetzen. Und die Erfahrungen sind da total unterschiedlich. Also die einen sind total zufrieden und fühlen sich abgeholt, die anderen berichten wirklich von höchstem Frustrationsgrad. Die Bude ist auf EBIT getrimmt, es dürfen keine Investitionen getätigt werden. Das Management-Team von etwa 30-Jährigen, die gerade von der Uni kommen, wechselt alle 2 Jahre mit einem entsprechend strategischen Wechsel. Das heißt also, das hört sich jetzt so profan an, wenn sowas kommen würde, müsste man wie überall im Leben eben sehr genau hingucken, ob das passt. Denn da hängt auch nicht der Himmel voller Geigen. Das wäre auch völlige Scharlatanerie, davon auszugehen, dass dann diese Investorenmodelle sozusagen der Abendhimmel sind, wo wir hinreiten. Das ist, glaube ich, Quatsch.
Okay, ich greife gerne eure beiden sehr überlegenswerten Einwendungen auf. Stellen wir uns doch mal ganz abstrakt eine Anwaltskanzlei vor, die besteht aus 10 Anwälten. Die sind alle partnerschaftlich, alles Partner. Und der eine von denen braucht mehr Geld als der andere. Und der eine von denen ist interessierter daran, Rendite zu machen als der andere. Da hast du vielleicht auch die Situation, dass die Partnerschaft keine Investitionen mehr tätigen wird, weil einer der Partner, vielleicht weil er älter ist, daran interessiert ist, oder es sind 5 ältere Partner dabei, die sind daran interessiert, noch Kasse zu machen. Die sind nicht interessiert daran, dass ihr jetzt KI einführt und dafür 1 Million auf den Tisch blättert. Das heißt, diese Renditeanforderungen, die Engstirnigkeit oder die Großzügigkeit bei Zukunftsinvestitionen hängt doch überhaupt nicht davon ab, ob du jetzt externe Investoren hast oder ob du Anwälte da hast. Das ist doch genau dasselbe. Also jedenfalls meine Beobachtung aus Anwaltskanzleien, und da habe ich nicht zuletzt die Strukturen im Auge, die aus England, aus Amerika zum Teil gesteuert werden oder die jedenfalls Zentralen haben, die dort jeweils sitzen. Da kannst du ganz harte Renditeanforderungen bekommen als Anwaltskanzlei von Anwälten. Und übrigens bei deutschen Anwälten ja auch nicht unbedingt anders. Ich glaube nicht, dass diese Fragestellung wirklich daran hängt, ob du jetzt einen Investor hast oder nicht. Der Investor sagt dir vielleicht sogar, hier, lieber Markus, nimm 10 Millionen, mach was Vernünftiges damit. Du weißt, ich komme in 5 Jahren wieder und hätte gerne eine Rendite. Und wie du das machst, ist deine Sache. Ne? Du kannst jetzt investieren, du kannst machen, was du willst. Jedenfalls in 5 Jahren komme ich und frage dich, wie es ausgegangen ist. Und ich glaube, dieser Frage wirst du doch, wenn du unternehmerisch denkende Partner hast, sowieso nicht ausweichen können. Sondern da wird es immer Fragestellungen auch zu den wirtschaftlichen Ergebnissen geben. Zu der ersten Fragestellung noch mal kurz zurück mit der Niederlegung des Mandates. Wir sind nicht weisungsfrei. Niemand von uns ist weisungsfrei. Erstens sind wir weisungsgebunden im Mandat. Solange wir ein Mandat haben, sind wir den Weisungen des Mandanten unterworfen. Ich sage zu dem Mandanten, lieber Mandant, das war ja ein ganz bescheuertes Urteil dieses Landgerichts und der Richter hat alles falsch gemacht und wir müssen dagegen in Berufung gehen. Es wäre ja eine Schande, ein solches Fehlurteil auf sich beruhen zu lassen. Und er sagt, nein, Volker, mach es nicht. Und was mache ich? Ich mache es nicht, weil ich bin seiner Weisung unterworfen. Die kann noch so irrational sein. Und diese Weisungsunterworfenheit hast du natürlich in der Sozietät gegenüber den Mehrheiten. In der Sozietät bist du auch nicht unabhängig. Du bist abhängig von den jeweiligen Mehrheiten. Und dann ist natürlich im Vertrag geregelt, was darf der eine, was darf der andere nicht und so weiter. Aber unterm Strich sind es die Mehrheiten, die entscheiden. Wenn die eine Dreiviertelmehrheit finden, werden sie im Zweifel sogar die Struktur des Vertrages abändern können, auch gegen deinen Willen. Also diese Überlegung, ich habe dadurch, dass ich keine Investoren da habe, die größere Freiheit, das kann so sein im Einzelfall. Das liegt aber bei euch daran, dass ihr diese Partner habt, die ihr habt und diese Partner seid, die ihr seid. Aber das gäbe in der gleichen Personenkonstellation mit anderen Leuten, also mit der gleichen Aufstellung sozusagen, mit der gleichen Zahl, mit der gleichen Größe der Sozietät, mit anderen Leuten, die da drin sind, kannst du eine völlig andere Ausrichtung haben. Und da gibt es knallharte Anweisungen. Und da kriegst du entweder eine Sekretärin oder du kriegst sie eben nicht. Also es gibt eine Menge Sozietäten, die sehr strenges Regime führen. Und das ist denen auch nicht unbedingt zu verdenken. Also ich persönlich habe überhaupt nichts mit Zahlen zu tun in meiner Denke, aber ich verstehe gut Leute, die da viel unternehmerischer, was jetzt Ergebnisse in Zahlen und also harten Zahlen angeht, die das zur Zielsetzung nehmen, das ist legitim, ne? Das ist ja auch in Ordnung. Und dann folgt daraus natürlich auch eine gewisse Strenge. Also das, was ihr gesagt habt, glaube ich, ist kein zwingendes Gegenargument gegen die Zulassung von Investoren.
Ja, also ich bin ganz begeistert hier über unseren Austausch, vor allen Dingen, dass wir so streng eigentlich rund um die Sozietäts- und Rechtsformen und Berufsrechtsformen Fragen geblieben sind. Die Zeit rennt mal wieder. Lieber Volker, es war wunderbar, dich bei uns hier heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Es war wie immer erkenntnisreich, es war wie immer unterhaltsam. Ganz herzlichen Dank und beste Grüße von uns aus Köln.
Ich danke euch beiden, hat großen Spaß gemacht. Bis bald.